ARD Sounds.
Hi, ich bin Juliane. Und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die eine besondere Herausforderung im Leben meistern. Manche haben gelernt, mit einem Schicksalsschlag klarzukommen. Andere bewältigen besondere Aufgaben in ihrem Alltag. Es geht oft um Themen, über die wir in den Nachrichten berichten. Aber dabei wird in der Regel über die Menschen gesprochen und selten mit ihnen. Vielleicht könnt ihr euch ja noch an meinen Aufruf erinnern, in dem ich nach einer Person gesucht habe, die einen geliebten Menschen tot vorgefunden hat. Und erzählen möchte, wie dieser Moment sich angefühlt hat und wie das Leben danach weiterging. Tatsächlich haben mir daraufhin einige von euch geschrieben, denen genau das passiert ist. Und die bereit waren, ihre Geschichte zu erzählen. Und eine von ihnen war Madeleine.
Liebe Juliane, du hast dazu aufgerufen, sich zu melden, wenn man jemand nahestehenden Tod aufgefunden hat. Mir ist das passiert und es war und ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ich frage mich bis heute, was ist das für eine Prüfung? Wenn du interessiert bist, mit mir darüber zu sprechen, melde dich.
Das habe ich gemacht und Madeleine und ich haben schnell im Vorgespräch gemerkt, dass wir uns auf einer sehr guten Ebene treffen können, um über diese sehr erschütternde und unendlich traurige Geschichte zu sprechen. Warum Madeleine hier überhaupt zum allerersten Mal über die Situation, in der sie ihren toten Papa vorgefunden hat, spricht und wie sich ihr Leben seit diesem Tag verändert hat, erzählt sie mir.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
Wir wollen das natürlich nicht hören, aber die Wahrheit ist, es könnte zu jeder Zeit passieren. Menschen sterben ohne sichtbare Vorerkrankung, Ankündigung oder die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Manchmal von einem auf den anderen Moment, aus den unterschiedlichsten Gründen. Am Leben zu sein ist immer eine Momentaufnahme und ein Privileg, dem wir uns oft erst bewusst werden, wenn uns der Tod einer geliebten Person aus dem Alltag reißt. Genau das hat Madeleine erlebt. Sie ist Mitte 30, lebt in Würzburg mit ihrem Freund und ist unweit der fränkischen Stadt in einem Dorf aufgewachsen. Wir haben uns in Würzburg in einem Hotel für das Gespräch verabredet. Und ich wollte als erstes von ihr wissen, woher Madeleines Impuls kam, sich auf mein Gesuch hin zu melden.
Ich habe das gehört und ich dachte mir, ich habe das noch nie jemandem erzählt. Ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen und ich weiß nicht und ich weiß es auch jetzt noch nicht, ob ich das gewollt hätte, also ob mich hätte jemand fragen sollen oder ob ich es jemand hätte sagen wollen. Und irgendwie hat mich das dann dazu bewegt zu sagen, ich kenne dich nicht, ich versuche das jetzt einfach mal schauen, wie du an die Sache rangehst und mir die Frage stellst, weil ich würde es einfach gern mal, also ich würde es halt mal aussprechen wollen. Das war so der Hauptgrund, mal das loszuwerden, glaube ich, ja.
Ich bin auf jeden Fall schon geplättet durch den Mut, den du hier mit an den Tisch bringst. Wow. Wir machen das jetzt. Wir gehen jetzt zu dem Tag, der dein Leben fortan sehr prägen und verändern sollte. Was war das erstmal für ein Tag, an dem es passierte?
Es ist so, dass es in dem Dorf, aus dem ich komme, jedes Jahr ein Fest gibt. Und bei diesem Fest, da bin ich mit dabei bei der Organisation. Und mein Freund und ich, wir haben auch dieses Fest genutzt, um zu sagen, unsere Eltern sollen sich mal kennenlernen. Das heißt, seine Eltern sind die knapp 200 Kilometer in Richtung dieses Dorfs gefahren. Wir haben uns vorher noch mit denen zum Kaffee getroffen, haben die dann im Hotel abgesetzt. Und dann musste ich nochmal auf dieses Fest, weil es noch was zu klären gab. Und dann bin ich mit meinem Freund zusammen zu meinen Eltern gefahren, weil wir, wenn dieses Fest ist, immer dort übernachten. Und ich hatte auch einen Schlüssel zu der Wohnung. Und ich bin rein und es war keiner da, aber es hat keiner geantwortet auf mein Hallo. Und wenn man in die Wohnung kommt, dann geht man erst durch einen Flur und dann durch eine Tür. Und wenn man dann durch die Tür tritt, ist rechts im Rücken die Küche und links ist das Wohnzimmer, wo es auch zum Garten rausgeht. Das heißt, ich bin da reingelaufen und habe direkt ins Wohnzimmer geschaut und auch gesehen, dass die Terrassentür offen ist. Also das heißt, irgendjemand musste vielleicht im Garten sein. Und laufe in diese Richtung und dann auf einmal klingelt ein Handy, das auf dem Wohnzimmertisch liegt. Und es war das Handy von meinem Vater. Und ich dachte mir so, ja, okay, und ich bin hin. Und als ich auch gesehen habe, dass meine Schwester anruft und bin hin und habe gefragt, ja, keine Ahnung, wo der Papa ist. Und dann meinte sie, ja, sie ruft an, weil meine Mutter ist zur Arbeit gegangen und sie sollte nochmal eine Art Kontrollanruf bei meinem Vater machen, weil es ihm wohl heute nicht so gut ging. Und sie sollte halt irgendwie alle halbe Stunde mal anrufen, einfach nur um zu hören, geht's dir gut? Und das war jetzt eben dieser Anruf. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich weiß nicht, wo er ist und ich bin raus in den Garten und bin da rumgelaufen und habe ihn gerufen, weil er eben auch immer viel im Garten macht und habe ihn nicht gefunden. Und dann bin ich wieder zurück ins Haus und bin, wie gesagt, durchs Wohnzimmer gelaufen und schaue dann in Richtung der Küche zum ersten Mal und da liegt er auf dem Boden. Und ich habe sofort gesehen, dass was nicht stimmt, weil er keine normale Hautfarbe hatte. Also er war schon leicht bläulich und ich habe ihn angefasst und ich habe sofort gemerkt, dass er, ja, also nicht natürlich, das war nicht natürlich. Und dann habe ich angefangen zu schreien und dann kam auch erst mein Freund in den Raum rein, weil er wahrscheinlich das Gepäck irgendwie reingeholt hat. Und ich habe gesagt, ruf einen Notarzt. Und dann hat er den Notarzt gerufen und der war auch am Telefon also, und hat gesagt, was wir machen sollen. Und ich habe immer weiter geschrien und er hat auch gesagt, hör auf zu schreien, das bringt nichts. Und parallel war ja immer noch meine Schwester am Telefon, also ich hatte da ja nicht aufgelegt. Und meine Schwester war mit ihrem Mann zusammen im Auto unterwegs Richtung nach Hause, also die wohnen auch in dem Dorf. Und die sind dann auch direkt dahin gefahren und der Mann von meiner Schwester kam dann rein und hat das so ein bisschen unter Kontrolle gebracht, indem er dann meinen Vater versucht hat wiederzubeleben auf die Hinweise von dem Notarzt am Telefon. Und ja, dann kam der Notarzt und wir mussten alle raus aus dem Raum. Und wir waren halt ziemlich geschockt, also was da jetzt passiert ist. Und die Feuerwehr war dann auch schon da, weil man muss dazu sagen, dieses Fest ist recht groß, was in dem Dorf ist. Und das ist auch nicht so weit von dem Zuhause von meinen Eltern entfernt. Das heißt, die Feuerwehr musste kommen und den Weg von der Wohnung zum Krankenwagen abschirmen und wir standen draußen vor der Tür, also es war ein sonniger Tag, man konnte draußen sein und es war alles so eng, weil auch überall Autos waren und wir haben ihn dann nicht mehr gesehen, also sie haben ihn dann rausgetragen oder rausgefahren auf dem Krankenbare und haben ihn weggefahren und ja, dann saßen wir da und in der Zeit, wo die versucht haben, ihn wieder zu beleben, wieder zu stabilisieren, haben wir auch gesagt, wir müssen unsere Mutter holen. Also die war ja auf der Arbeit, da hat dann irgendjemand gesagt, wir rufen jetzt dort an und sagen denen, dass wir sie holen, aber die sollen ihr erstmal nichts sagen. Und dann hat irgendwie ein Onkel oder was, glaube ich, sie geholt und sie war auch da, als er rausgetragen wurde. Also sie hat das ganze Szenario so mitbekommen, aber wir haben ihn alle nicht gesehen mehr.
Warum hat die ihn nicht mehr gesehen?
Ja, das, das haben die, also es waren auch so Seelsorgerpersonen da und die haben gesagt, wir sollen nicht hinschauen und das würde nicht gut sein, wenn wir das machen. Und also ich weiß, dass ich ein paar Mal gesagt habe, ich will ihn aber sehen, ich will sehen, wie er in diesen Krankenwagen gebracht wird. Aber die haben uns halt davon abgeraten. Die haben uns auch gesagt, wir sollen uns wegdrehen, wenn er rauskommt. Und das haben wir dann auch alle gemacht. Also er muss ja an irgendeinem Beatmungsgerät oder sonst was gehangen haben, als die ihn rausgebracht haben. Also, und ich glaube, die wollten einfach vermeiden, dass wir das sehen.
Aber hatten sie ihn in dem Moment wieder beleben können?
Also das ist was im Nachgang dann so ein bisschen rauskam oder uns erzählt wurde, auch von einer Bekannten, die selbst Krankenschwester ist, die sagt, kein Mensch wird tot in einen Krankenwagen gebracht. Also die fahren keine toten Menschen. Das heißt, er muss in irgendeiner Art und Weise stabilisiert worden sein oder es muss irgendein Anzeichen da gewesen sein, dass sie ihn mitgenommen haben. Und sie hat auch gesagt, dass Menschen in dem Alter, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber da wird richtig gekämpft, hat sie gesagt.
Wie alt war dein Papa?
56.
Also ein Mann mitten im Leben.
Ja, also wirklich mitten im Leben. Also mehr im Leben, glaube ich, wie er da aktuell war, kann man gar nicht sein. Also ja, und dann, ich glaube, es hat keine Dreiviertelstunde, Stunde gedauert. Dann kam der Anruf vom Krankenhaus und meine Schwester ist ans Telefon und hat uns schon so ein Zeichen gegeben. Und danach hieß es eben, dass er im Krankenhaus verstorben ist, dass sie ihn nicht wieder beleben konnten. Ja.
Und war deine Mama da bei ihm?
Wie?
Im Krankenhaus?
Nein, wir waren ja alle zu Hause. Also wir waren zu Hause und sollten warten auf den Anruf. Und die haben dann eben da noch gesagt, wenn wir ihn sehen wollen, nochmal sehen wollen, dann können wir jetzt kommen und uns verabschieden. Und nach diesem Anruf haben wir auch seine Brüder angerufen und Verwandte und so weiter. Und da sind auch ein paar gekommen, Freunde. Und wir sind dann gemeinsam, also mit zwei Autos, zum Krankenhaus gefahren. Und die haben ihn dort aufgebahrt in einem Zimmer und da durften wir alle rein und uns verabschieden.
Ich spüre die tiefe Traurigkeit, die die Erinnerungen an den Tag in Madeleine auslösen. Und auch ich habe einen Kloß im Hals. Zunächst war ja noch unklar, was eigentlich mit Madeleines Papa passiert ist. Ich frage sie, ob es zuvor irgendwelche Hinweise auf Schwierigkeiten in seinem Herz-Kreislauf-System gab.
Also zu dem Zeitpunkt nicht. Es ist auch ein fitter Typ gewesen. Also er hat Sport gemacht, mehr oder weniger, sich gesund ernährt, mehr oder weniger, hat nicht geraucht, hat jetzt nicht übermäßig viel getrunken. Also war jetzt von der Körperstatur ganz normal, also ein gesunder Mann in seinem Alter, vielleicht mit ein, zwei Dinge, die jetzt dann mit dem Alter kommen. Und ja, so ein bisschen auch typisch Mann, wenn es ihm halt mal nicht so gut ging und sei das nur irgendwie ein Schnupfen oder mal ein bisschen schlecht irgendwas, ja, das geht schon. Und so muss es wohl da auch gewesen sein. Er war wohl blass und hätte gesagt, ihm ist ein bisschen schwindlig. Und dann hat meine Mutter ihm an dem Tag, hat ihm eine Cola gegeben, hat gesagt, setz dich doch mal hin, ruh dich kurz aus und sie ihn auch gefragt hat, so, kann ich auf die Arbeit? Und dann sagt er ja. Und sie meinte dann auch, ja, es sah besser aus. Also es sah wieder relativ normal aus. Jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie Sorgen gemacht hätte. Aber dass eben meine Schwester da diese Kontrollanrufe machen sollte, das ist einfach auch so ein Ding, wenn man sich halt nicht eingestehen will, dass vielleicht was ist. Deswegen war das einfach nur so, bitte, also meine Mutter zu meiner Schwester, bitte ruft er an, frag ihn, wie es ihm geht, nur dass wir einfach wissen, dass alles okay ist.
Du warst die Erste, die deinem Papa in der Situation begegnet ist. Was hat das für dich bedeutet, da in dieser Situation als Erste bei ihm sein zu können oder in dieser Situation gewesen zu sein?
Im Nachhinein bin ich auf jeden Fall froh, dass meine Mutter ihn nicht gefunden hat. Das finde ich auf jeden Fall wichtig oder ja.
Warum?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, weil ich glaube, sie wäre ja dann alleine gewesen. Also ich weiß es nicht. Irgendwie, ich bin einfach froh, dass sie ihn nicht gefunden hat. Bin da einfach froh drüber, dass ich das war und nicht sie. Und als ich ihn da gesehen habe, da war sofort so, oh mein Gott, was ist passiert? Und habe ihn geschüttelt, habe ihn umgedreht, habe ihn mit ihm gesprochen. Und ich habe auch nicht gedacht, so, dass er jetzt sterben könnte. Also ich war sofort so, wir müssen was tun. Vielleicht hat er sich verschluckt, vielleicht, keine Ahnung. Also da war noch nicht dieses, das könnte jetzt so was Schlimmes passiert sein. Das Schlimme war dann eigentlich erst, als auch der Notarzt am Telefon gesagt hat, wiederbeleben und wie das geht. Also ich meine, man weiß das ja grundsätzlich so von Erste-Hilfe-Kursen, aber es ist auf jeden Fall gut, dass einer am Telefon nochmal genau sagt in der Situation, was man tun soll. Das ist gut. Also.
Aber als du ihn sahst und er schon optisch eine beunruhigende Farbe hatte, warst du nicht gehemmt, ihn anzufassen?
Nein, gar nicht. Absolut nicht. Also das ist mein Papa. Also das ihn, wie gesagt, in der Situation, als ich ihn gefunden habe, bin ich ja erstmal davon ausgegangen, es ist was passiert und ich muss ihm helfen. Und ich musste jetzt hin, weil er lag da ja auf dem Boden. Er lag auch mit dem Gesicht nicht nach oben.
Mhm. Ach, deswegen hast du ihn umgedreht? Ja.
Also er lag irgendwie, ich glaube, leicht seitlich oder so. Ja, also er lag da halt irgendwie auch an so einer blöden Stelle, wo es ein bisschen eng ist. Mussten ihn auch erst da rausziehen und so. Also da hatte ich, nee, das war ja, ich habe ja auch gerufen so, helft ihm und zieh ihn raus und wir müssen ihn umdrehen und wir müssen ihn wiederbeleben. Und also das,
Und es kam gar keine Reaktion?
Nee.
Was war das Erste, was du danach gemacht hast, als dein Papa mit dem Krankenwagen weggefahren wurde?
Ja, ich bin meiner Schwester und meiner Mutter in den Arm gefallen und uns irgendwie versucht zu sagen, das wird wieder, wir sind füreinander da. Und dann weiß ich noch genau, dass diese Seelsorgerinnen, das waren zwei Frauen, die haben uns nicht so getaugt. Also wir haben dann auch gesagt, dass sie uns bitte in Ruhe lassen sollen und wir füreinander da sind und wir das miteinander ausmachen wollen. Ich will nicht sagen, dass sie sich aufdrängen wollten, die haben ihren Job gemacht, alles gut. Aber wir haben in dem Moment dann gesagt, dass wir ihre Hilfe aktuell nicht möchten. Und die haben uns dann auch noch ein, zwei Sachen gegeben, Nummern, Kontakte und dann sind die auch gegangen. Mhm. Und das war so das Erste, nachdem er weg war. Und dann war erst mal irgendwie Stille. Also wir haben auch jetzt nicht irgendwie gemutmaßt oder sowas. Die haben dann mir nur noch mal erzählt, also meine Mutter, meine Schwester, was eben nachmittags war, dass es ihm da nicht so gut ging. Mhm. Und dass ich dann, meine Mutter gemeint hat, so ja, und will ich nicht auf die Arbeit, also so leichte Vorwürfe, glaube ich, hat sie sich gemacht, aber die muss er sicher nicht machen. Mm-mm. Gar nicht. Also, ja.
Mir ist gerade noch eine Frage durch den Kopf gegangen. Hat dein Papa, du hast ja schon gesagt, er sah anders aus von der Hautfarbe her. Hat er sich anders angefühlt oder war irgendwas anders als sonst oder war das nur die Hautfarbe?
Nee, er war auch leicht kühl. Also er war nicht mehr körperwarm. So, wenn ich mich jetzt selber anfasse oder andere anfasse, das spürt man, dass da was falsch ist. Also er hat sich von der Haut noch so angefühlt wie mein Papa, aber kühl.
Als er im Krankenhaus verstorben war, habt ihr ihn wieder besuchen können? Und gab es da nochmal einen Unterschied, wie dein Papa sich angefühlt hat? Oder war das dann ähnlich?
Vom Gefühl her war das gut, dass wir das nochmal gemacht haben. Dass vielleicht so diese schlimme, aufwendige Situation von diesem Abschiedsbild überdeckt werden kann oder wird. Er lag da, als würde er schlafen. Er war trotzdem noch eben leicht bläulich. Und er war zugedeckt bis so unter die Brust, also seine Schultern waren frei. Das heißt, man konnte die auch anfassen und ich habe das auch angefasst und auch sein Gesicht. Und er hat sich noch angefühlt wie mein Papa. Also das ist, keine Ahnung, so ein bisschen leicht stoppeligen Bart und auch seine Haut, so wie er sich anfühlt. Zwar auch, wie gesagt, dieses Kalte war da, aber er war das noch. Und deswegen war das auch nochmal in diesem Zimmer so schlimm, weil ich das da einfach nicht begreifen konnte, dass der jetzt gestorben ist. Oder wir alle. Also dass wir uns jetzt hier verabschieden und ihn das letzte Mal sehen.
In diesem Moment bewundere ich Madeleine dafür, wie sie in der Lage ist, diesen vielleicht schwierigsten Moment in ihrem Leben zu beschreiben und auch Gefühle zuzulassen. Der Todestag von Madeleines Papa stellte mit einem Schlag das Leben der Familie auf den Kopf. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester und anderen Unterstützern begann die Organisationsphase.
Wir waren zusammen die ganze Zeit und ich habe auch dann dort bei meiner Mutter übernachtet. Also ich bin da geblieben, mein Freund auch erstmal. Also das ist an einem Samstag passiert und ja, wir mussten dann uns um alles kümmern. Mussten auf seine Arbeit Bescheid sagen, dass er am Montag nicht kommt. Ja, dann wie gesagt um die Beerdigung kümmern. Wir hatten da zum Glück jemanden im Ort, der das alles super gemanagt hat für uns. Also der war einfach da und der hat das einfach gemacht und hat uns immer einfach nur gefragt, A oder B, und das war gut. Ja, und dann hat die ganzen Versicherungsgeschichten und so weiter, da hat auch viel mein Schwager, meine Mutter dann unterstützt und auch der Versicherungsberater selbst, der war da sehr, sehr nah, sag ich mal. Also der hat sich gekümmert.
Hattet ihr irgendwelche Anhaltspunkte von deinem Papa, wie er sich so ein Abschiedsfest vorstellt oder wie habt ihr das gestaltet?
Grundsätzlich nicht. Also er hatte jetzt da keine Wünsche geäußert. Wir haben einen Gottesdienst gemacht, beziehungsweise ist er schon eine Zeit lang aus der Kirche ausgetreten, aber er ist trotzdem regelmäßig in den Gottesdienst. Also er ist aus der katholischen Kirche ausgetreten, aber er ist immer in die evangelische Kirche. Und da gab es eine Pfarrerin bei uns im Ort, die zu dem Zeitpunkt dann aber nicht mehr Pfarrerin war. Und die haben wir gefragt, ob sie für uns den Trauergottesdienst machen würde. Und sie kam dann auch zum Gespräch und meinte, ja, normalerweise, wenn ja jemand aus der Kirche austritt, hat es ja Gründe. Aber sie meinte, er war fast jeden Sonntag da. Also sie macht es gerne. Genau, dann gab es einen Gottesdienst in dieser kleinen Kirche in dem Ort. Viele Blumen, das haben wir organisiert. Meine Schwester hat auch nochmal was gesagt, was ihr sehr schwer gefallen ist, aber sie hat es super schön gemacht. Und die Kirche war bis unter die Decke voll und auch vor der Kirche alles voll. Also da waren, ich weiß nicht, wie viele Menschen da waren, müsste ich lügen, aber einige Hunderte bestimmt.
Würdest du sagen, dass diese Beerdigung oder dieser Tag des Abschieds für dich in deiner Trauer eine Zäsur war?
Die Beerdigung war sehr wichtig. Das war, so schlimm der Anlass war, so gut war der Tag zu sehen, wie viel Anteilnahme darüber kommt und wie viel echte Anteilnahme. Also es war nicht dieses, ja, da ist halt jemand gestorben, mein Beileid, und das war echt alles. Also in diesem Gottesdienst hat auch der Chef meines Vaters eine Rede gehalten, der Bürgermeister hat eine Rede gehalten, weil mein Vater auch in der Gemeinde tätig war, ehrenamtlich, und auch in anderen Vereinen. Und ja, da waren so viele Menschen da, wie gesagt, von seiner Arbeit, seine Arbeitskollegen und mehr. Die Familie riesengroß, Freunde von überall, Freunde von mir, Freunde von meiner Schwester, Freunde von meinen Eltern, weitere Verwandte auch. Also das war einfach schön, dass die da waren. Auch die Eltern von meinem Freund sind nochmal hergefahren. Die haben ihn ja nicht kennengelernt dürfen. Hm. Und sind dann eine Woche später oder ja an der Beerdigung wieder diese 200 Kilometer gefahren, um sich dann mit uns zu verabschieden. Und was an der Beerdigung auch war, ist, dass wir das offen zugelassen haben, dass man uns Beileidsbekundungen geben darf und dass auch, bei uns heißt es Leichenschmaus, dass nach dem Gottesdienst oder nach der Beerdigung auch jeder eingeladen war, der möchte, nochmal zusammenzusitzen. Und letztendlich hat der Tag damit geendet, dass in diesem Saal, den wir dann gemietet haben, weil wir sind davon ausgegangen, es kommen viele, wir haben einen Saal gemietet und hatten auch viele tolle Freunde, die für uns da drin vorbereitet haben. Auf jeden Fall am Ende des Tages saß noch ein Tisch in diesem Saal und hat sich mit Ramazzotti betrunken, weil Ramazzotti das Lieblingsgetränk von meinem Papa war. Und das hat dort jeder getrunken, auch wenn er das nicht gemocht hat, inklusive mir. Und ich weiß gar nicht, wann wir dann nach Hause sind. Aber ja.
Ein anstrengender Tag.
Es war ein anstrengender Tag, es war ein langer Tag, es war ein emotionaler Tag. Aber das war ein richtiger Tag. Also das war, ich glaube, ich spreche auch für meine Schwester und für meine Mutter, dass die das auch so sehen. Dass es eine schöner Abschied war. Und im Sinne von meinem Papa. Ohne zu wissen, was er wollte, aber in seinem Sinne.
Ja, für den Ramazzotti hätte er sich bestimmt ausgesprochen.
Ja, und auch eben dieses gemeinsam, alle dürfen kommen, jeder darf so sein, wie er ist und darf dabei sein. Das wäre auf jeden Fall er gewesen. Deswegen haben wir das auch gemacht. Also das haben wir vorher gesagt. Wir glauben, er hätte das so gewollt. Also
die Wohnung, in der du deinen Papa gefunden hast, das ist ja nicht die Wohnung, wo du aufgewachsen bist, ne? Da hattest du mir erzählt im Vorgespräch. Wohnt deine Mutter dort noch?
Ja.
Wenn du da heute hingehst, spielt das noch eine Rolle, was du dort erlebt hast?
Ja, also das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Ich habe zwar einen Schlüssel für diese Wohnung, aber jedes Mal, wenn ich komme, dann klingel ich. Ich habe zwar den Schlüssel in der Hand, aber ich klingel, weil ich möchte, dass jemand aufsteht oder Richtung Tür läuft, dass spätestens, wenn ich aufschließe, mir da jemand entgegenkommt. Dass ich weiß, es ist jemand da. Also ich gehe nicht mehr hin und sperre einfach auf und gehe rein.
Das ist anderthalb Jahre her mit deinem Papa, ne? Das war ja im Herbst 2024. Ist eigentlich nicht so lange.
Es ist noch wie gestern, ja.
Wenn du sagst, es ist wie gestern, welchen Raum nimmt das in deinem Leben, in deinem Alltag ein? Vielleicht, wenn du das vergleichst, oder hat sich das verändert oder ist das gleichbleibend in den letzten Jahren?
Also es gibt einfach immer mal wieder so Momente, wo ich an ihn erinnert werde und dann bin ich voll in diesem Moment. Oder ich bin in meinen Gedanken und dann schweift der Gedanke zu ihm und dann bin ich wieder in dem Moment. Also das passiert schon. Es ist weniger geworden, dass ich an die Situation denke, an die auffindende Situation, als an ihn, als Person.
Das ist ja vielleicht was Schönes
auch. Ja, also ich hoffe auch, dass das so bleibt oder besser wird, weil anfangs habe ich auf jeden Fall viel von den Bildern im Kopf gehabt und konnte nicht gut schlafen oder habe mich eigentlich sehr lange abends immer in den Schlaf weinen müssen.
Madeleines Papa ist an einem Hinterwandinfarkt gestorben. Ich habe mich gefragt, wie oft es wohl vorkommt, dass Menschen in ihrem Zuhause durch einen sogenannten plötzlichen Herztod versterben. Und da hat das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung auch eine Zahl. Und zwar sind es jährlich ungefähr 65.000 Menschen, die durch einen plötzlichen Herztod ums Leben kommen. 40% von ihnen eben im häuslichen Umfeld. Es ist also davon auszugehen, dass ja vielleicht sogar Zehntausende in ihrer Wohnung versterben und dort von einer angehörigen Person gefunden werden. Oder vielleicht ist die Frau, ein Kind oder Freunde sogar zufällig dabei. Madeleine erzählt, wie es für sie war, plötzlich im Dorf für ein derart tragisches Ereignis bekannt geworden zu sein.
Wir sind im Ort spazieren gegangen, aber wir haben trotzdem auch oft versucht, außerhalb des Orts spazieren zu gehen. Und es haben sich nur sehr wenige getraut, einmal anzusprechen. Und dann war das aber auch eher ein, es tut mir leid für euch. Also es war jetzt kein größeres Gespräch. Was aber eigentlich viel blöder war, als meine Mutter wieder das Arbeiten angefangen hat, die arbeitet im Einzelhandel, da hat halt gefühlt jeder Zweite sie darauf angesprochen. Also nicht ihre Kolleginnen, die wurden vorher gebrieft, dass sie das nicht tun sollen. Aber was machst du, wenn dich jemand in so einer Situation fragst, wie geht's dir? Also das ist ehrlich gesagt die beschissenste Frage, die du stellen kannst.
Mhm. Warum?
Weil wie geht's dir? Was soll ich da drauf sagen? Also mit der Situation geht's mir auf jeden Fall nicht gut. Wenn ich jetzt sage, mir geht's schlecht, dann müsste der andere ja eigentlich sagen, ja, dann erzähl doch mal. Und dann muss aber der andere, wenn er diese Frage stellt, wie geht's dir, auch damit rechnen, dass jetzt kommt schlecht und dass dann seine Aufgabe ist, ja, dann erzähl doch mal. Weil du gehst ja dann nicht einfach weiter, wenn dir jemand sagt, mir geht's schlecht. Und wie gesagt, da hat dann irgendwie jeder Zweite, weißt du, so Halbbekanntschaften oder so Leute, die man von sehen kennt, dann irgendwie angefangen, auch Theorien aufzustellen. Also es war richtig schlimm, ja. Es war schlimm, was wir da gehört haben. Und mir hat es einfach leid getan. Ich hatte ja durch meinen Wohnort einen gewissen Abstand dann. Ich war ja dann wieder in meinem Zuhause, als ich wieder gearbeitet habe. Und ich hatte ja dann auch einen gewissen Abstand zu diesem Dorf. Aber meine Schwester und vor allem auch meine Mutter, die sind ja weiter in dem Dorf unterwegs. Und auch sie ist nicht weit von dem Dorf im Einzelhandel tätig. Das heißt, da kommen Leute, die wissen um ihr Schicksal, die kennen sie. Und dann irgendwelche kruden Sachen da aufzustellen und ihr das ins Gesicht zu sagen, ist einfach, das habe ich nicht begriffen. Falsch, einfach ja, falsch. Ich habe es nicht begriffen in dem Moment, wie man so sein kann.
Also nichts sagen oder was? Ja, ja, einfach mal die Klappe halten.
Ja, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, einfach mal die Klappe halten.
Was hat dir dann in der schlimmen Trauerphase besonders geholfen oder besonderen Halt gegeben?
Also das weiß ich ganz genau. Und zwar hat meine Schwester circa 4 Wochen vor dem Tod meines Papas ihr erstes Kind bekommen. Also das heißt, mein Papa wurde 4 Wochen vorher zum ersten Mal Opa. Und ich durfte auch Patentante von dem Kind sein, beziehungsweise bin das immer noch. Und dadurch, dass dann 4 Wochen altes Baby war, musste es ja irgendwie weitergehen. Also man musste sich ja dann um das Baby kümmern und es füttern und wickeln. Und das war einfach schön, weil dieses Baby ja so unbedarft war. Die wusste ja gar nicht, was los ist und einfach nur mit ihrem Dasein hat die uns ganz viel Kraft gegeben. Also ich bin mir auch sehr sicher, dass sie das bei meiner Mutter auch getan hat, bei meiner Schwester und bei allen. Dass sie so dieser kleine Fixpunkt war für alle. Also dass die einfach Liebe ausgestrahlt hat und man die gerne genommen hat. Und das ist heute noch so. Dass ich glaube, wenn sie es nicht geben würde oder da noch nicht gegeben hätte, dann weiß ich nicht, wie das gewesen wäre, wie tief das Loch gewesen wäre, in das wir gefallen wären. Ich glaube, sie weiß zwar, glaube ich, gar nicht um ihre Magie oder um ihre Stärke, aber sie ist, glaube ich, sie ist der Halt in der Zeit gewesen und auch immer noch.
Du hast ja schon erzählt, dieses Kriseninterventionsteam, da war die Wellenlänge nicht so ganz mit euch. Hast du dich anderweitig professionell begleiten lassen oder dir Begleitung gesucht für die schwere Trauerphase?
Ich habe mir überlegt, ob ich das machen soll und habe neben dem, dass ich auch mit meiner Familie gesprochen habe, jetzt vielleicht nicht ganz so tief und auch mit Freunden, geguckt, was es für Angebote gibt. Weil meine Schwester hat mir erzählt, dass sie bei einer Psychologin war, Und die meinte aber zu ihr, das wäre noch zu früh. Also sie ist jetzt in der Trauerphase und sie sollen oder man soll ein Jahr warten. Und wenn es einem dann immer noch sehr, sehr schlecht geht, dann sollte man vielleicht über sowas wie eine Therapie oder psychologische Begleitung nachdenken. Und deshalb habe ich einfach mal ein bisschen im Internet geschaut und habe dann hier in Würzburg den Hospizverein gefunden, der Gesprächsrunden anbietet, verschiedene Gesprächsrunden in Bezug auf wer und wie ist jemand gestorben und auch vom Alter. Also es gibt eine allgemeine Gruppe und dann gab es was für junge Leute, dann gab es welche, die ihr Kind verloren haben. Solche Gesprächsgruppen gab es und da bin ich dann zweimal hingegangen und habe mir das mal angehört.
Mit der Erfahrung realisiert Madeleine selbst, wie sie vorher mit Freundinnen und Bekannten umgegangen ist, die auch eine schwerwiegende Verlusterfahrung gemacht haben. Die eigene Trauer hat eine neue Verbindung mit ihnen mit sich gebracht und vor allem ein ganz neues Verständnis.
Also das hatte ich ja auch im Vorgespräch schon erzählt, dass mir, nachdem das passiert ist, so ein paar Dinge bewusst geworden sind, dass ich vor allem zwei Freundinnen, die auch jemand verloren, aber ein Knie gefragt habe, wie sie das gerade überstehen oder wie sie es überstanden haben. Also ich habe eine Freundin, die hat auch ihren Papa an eine Krankheit verloren und mit der habe ich mich getroffen zum Spazierengehen und ich habe mich erstmal bei ihr entschuldigt und habe ihr gesagt, es tut mir leid, dass ich dich nicht häufiger gefragt habe, wie es dir geht oder wie du dich in der Situation vielleicht auch gefühlt hast oder ob du darüber sprechen möchtest, sowas vielleicht, genau. Und die hat dann gesagt, das ist kein Problem und wir haben dann darüber gesprochen. Und das Zweite war, eine Freundin, der ihr Bruder, ist auch sehr plötzlich bei einem schweren Unfall gestorben. Und wir haben uns getroffen und haben einfach geredet, wie wir uns fühlen. Und auch bei der habe ich mich vorher entschuldigt. Und auch sie hat gesagt, das ist nicht so schlimm. Sie wusste auch, dass ich an sie denke. Also es ist ja nicht so, als würde man nicht an diese Person denken. Aber man traut sich dann vielleicht nicht zu fragen, wie es demjenigen mit der Situation geht. Und ja. das war schön und das war gut, das zu tun.
Was würdest du sagen, hat sich seit dem Tag, an dem dein Papa gestorben ist, maßgeblich in deinem Leben verändert?
Dass ich keinen Papa mehr habe?
Ja.
Also das ist halt ein...
Wie würdest du die Lücke beschreiben, die da jetzt entstanden ist?
Ja, es fehlt einfach ein riesengroßer Teil meines und unseres Lebens. Der war so ein Mensch aus der Mitte. Also der war immer fröhlich, immer nett, immer nie irgendwie über jemanden schlecht geredet. Und als Papa war er halt immer für mich da. Als ich noch nicht mit meinem Freund zusammen gewohnt habe, also mein Freund und ich sind erst vor kurzem zusammengezogen, ist mein Papa sehr oft zu mir in die Wohnung gefahren und hat mir dabei irgendwelchen Sachen geholfen, handwerklichen Sachen oder so. Der war halt einfach da, der war stolz auf mich und das hat er mir auch gesagt, so was die Arbeit angeht oder auch andere Sachen. Und der war immer der Lustige in der Familie, also keine Feier ohne ihn. Also das hat bei den ersten Zusammentreffen von Familien hat er einfach gefehlt.
Hast du das Gefühl, jemand übernimmt so ein bisschen die Rolle?
Mm-mm, keiner. Ich habe das Gefühl, keiner versucht, diese Rolle zu übernehmen und keiner will diese Rolle übernehmen, weil man einfach sagt, diese Person, die fehlt einfach so, wie sie war. Die ist unersetzbar.
Wann hast du denn deinen Papa als allerletztes gesehen, bevor er den Herzinfarkt hatte?
Also das war samstags und ich bin der Meinung, dass der Feiertag, also da war ein Feiertag 2-3 Tage vorher und da haben mein Freund und ich noch gesagt, ja, fahren wir raus oder fahren wir nicht raus, einfach um zusammen Abend zu essen oder Kaffee zu trinken, ich weiß gar nicht mehr. Und haben gesagt, doch, wir fahren. Und an dem Tag waren wir alle zusammen, also meine Eltern, meine Schwester und ihr Mann und das Baby und wir hatten einfach einen schönen Tag. Wir haben zusammen gegessen, wir haben Spiele gespielt und hatten so ein bisschen über das Fest geredet, was dann am Wochenende eben ansteht. Also es war ein ganz entspannter und schöner Tag und ich bin froh, dass wir da nochmal hingefahren sind. Dass ich das wirklich als Erinnerung habe und dass ich das sagen kann, wenn du mich das fragst, dass ich das sagen kann. Da bin ich froh drüber. Mhm. Dass ich nicht sagen kann, ja, das letzte Mal hat er mir eine Glühbirne in meine Lampe gedreht.
Und weißt du noch, wie du dich da von deinem Papa verabschiedet hast an dem Tag?
Genau weiß ich es nicht, aber ich denke, wie immer, zum Abschied wird sich gedrückt.
Würdest du sagen, du hast heute mehr oder weniger Angst, einen weiteren geliebten Menschen zu verlieren?
Ja, ich habe auf jeden Fall Angst, weil das einfach so überraschend und aus dem Nichts kam, dass man sich halt jetzt denkt, es kann jedem passieren und zu jeder Zeit. Da habe ich schon ein bisschen Angst, ja.
Und wie gehst du damit im Alltag um oder mit den Menschen, die du liebst? Verändert das was in deinem Umgang mit dir, mit deinem Leben, mit den Menschen?
Nee, ich glaube nicht. Also ich habe zwar, das sind halt manchmal so kurze Vorstellungen, also es ist jetzt nicht so, als hätte ich da jede Sekunde Angst um jemanden, aber manchmal denke ich mir einfach, ich bin froh, dass ich so ein Mensch bin, der anderen Menschen sagen kann, dass er sie lieb hat. Oder denen das mal vielleicht per WhatsApp schreibt oder so. Also ich's oder gerne oder viel umarme. Und das ist wichtig. Also, oder das ist mir wichtig. Und ich glaube, dadurch wissen auch die Personen, dass ich an sie denke und dass ich sie mag.
Hast du das Gefühl, durch diese große Herausforderung irgendwie was dazugelernt oder besser verstanden zu haben über das Privileg, am Leben sein zu dürfen?
Ich musste immer dran denken, wie meine Mutter mal gesagt hat, weil sie eine sehr nahestehende Freundin an den Krebs verloren hat, jung, dass sie gesagt hat, mir ist es egal, wie ich im Alter aussehe. Also ja, gepflegt, aber Falten, graue Haare, das zeigt ja nur, dass ich älter werden darf. Und ich habe das immer wieder im Kopf und ich denke das auch so. Die hat das irgendwann mal gesagt, hat sie gesagt, was will ich denn mit Schminke oder halt mit viel Schminke und mich da ständig irgendwie jünger aussehen zu lassen. Ich kann doch froh sein, dass ich altern darf und dass ich da bin. Und genau so denke ich das auch. Und das kommt mir oft in Sinn, wie meine Mama das mal gesagt hat. Weil genau so sehe ich das auch.
Voll. Gehe ich absolut mit. Ich bin auch mal sehr empfindlich, wenn Leute sich über das Älterwerden beschweren. So im Sinne von, oh, wie alt bist du geworden? Ach, frag nicht. Ich denke auch so, Mann, was für ein wahnsinniges Glück und Privileg, jedes Jahr seinen Geburtstag feiern zu dürfen. Jedes Jahr älter zu werden. Die Kinder begleiten zu dürfen, wie sie älter werden. Die Enkelkinder erleben zu dürfen. Das ist einfach nicht selbstverständlich.
Genau so denke ich auch. Also das trifft es genau. Ja, das ist wichtig.
Und wenn du jetzt sagst, du hast das Gefühl, das ist eine Prüfung, die dir gestellt wird, würdest du sagen, du stehst jetzt noch am Anfang dieser Prüfungsphase oder in dieser Prüfung? Bist du mittendrin oder vielleicht schon am Ende? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, dass ich irgendwie mittendrin bin und da irgendwie alle mit drin stecken, also auch meine Mutter und meine Schwester. Aber ich frage mich eben, was das bedeuten soll, warum das jetzt passiert ist. Weil, zur Erklärung, ich bin noch nicht verheiratet, habe keine Kinder, vielleicht möchte ich das aber. Und ich weiß halt jetzt schon, dass ich das nicht mit meinem Papa teilen kann. Und da ist vielleicht auch, ja, wie ich so, also meine Schwester ist verheiratet und hat ein Kind, so ein bisschen die Frage, warum durfte sie das mit dem Papa? ohne dass ich irgendwie neidisch wäre oder eifersüchtig.
Es werden Momente sein, die den Verlust eines Elternteils oder eines Familienmitglieds oder Partners oder einer Partnerin immer wieder verdeutlichen. Wir wollen die wichtigsten Momente mit den Menschen teilen, die wir lieben, die unsere Familie sind. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist es sehr traurig. Ich persönlich versuche mir dabei, eine Energie vorzustellen, die durch mich weiterhin wirken kann. Auf meine Kinder, vielleicht sogar auf mein Umfeld. Mir hilft diese Vorstellung der unsichtbaren, aber trotzdem spürbaren Unterstützung durch eine Person, die eigentlich zumindest physisch schon sehr lange tot ist. Ich frage mich, was Madeleine eigentlich bisher davon abgehalten hat, über die Auffindesituation mit einer nahestehenden Person zu sprechen.
Weil Mann bzw. ich ja zu keinem hingehe und sage, hey, ich würde gerne mal drüber reden, wie ich meinen Vater aufgefunden habe.
Und es hat aber auch noch bisher niemand gefragt.
Genau.
Hättest du dir das manchmal gewünscht oder bist du froh, dass du es nicht erzählen solltest?
Also ich würde mir das wünschen, aber ich kann nicht sagen, wer das sagen soll. Also ich würde nie sagen, warum hat mich der oder diejenige das nicht gefragt? Also irgendeine Freundin oder mein Partner oder wer auch immer. Also ich habe gegen keinen da einen Groll, dass mich das nie gefragt wurde.
Und wie stellst du dir das vor, wenn dich jemand fragen würde? Die Situation?
Also im besten Fall zeige ich jetzt den Podcast, dann muss es gar nicht mehr erzählen.
Wie fühlt sich das denn jetzt an, wenn du mir das erzählst? Du hast ja schon gesagt, das macht einen Unterschied, weil wir uns eigentlich persönlich nicht kennen, ne?
Ja. Ja, es fühlt sich gut an. Also ich habe das schon im Vorgespräch gemerkt, dass das zwischen uns passt und dass ich aber trotzdem, dadurch, dass wir uns nicht persönlich kennen oder keine persönliche Verbindung haben, dass mir das leichter fällt, darüber zu sprechen.
Also ich frage dich das, weil du bist natürlich nicht die Einzige, die mit so einer Situation leben muss. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die eine ähnliche Situation erlebt haben, vielleicht auch so eine ähnliche Sprachlosigkeit erleben. Vielleicht auch nicht. Es ist natürlich immer alles sehr unterschiedlich. Und ich frage mich halt, ob wir jetzt einen Weg ebnen, für auch das Umfeld zu sagen, sprecht sie drauf an, fragt sie. Oder ob wir da quasi die Hürde hochhalten sollen, weil es einfach so eine schwere Situation ist, ein schweres Thema ist. Was ist so dein Gefühl dazu?
Ich denke, nein, hast du vorher schon. Also du weißt ja vorher auch nichts darüber. Das heißt, wenn es jemanden in deinem Umfeld gibt, sei das jemand aus der Familie oder Freunde, dann kannst du ja einfach mal anbieten, wenn du dich auch selber dazu bereit fühlst, das zu hören, zu sagen, also ich weiß ja nicht dann, in welcher Situation dieses Auffinden oder das Versterben war, aber einfach zu sagen, hey, möchtest du eigentlich mal darüber sprechen? Und dann kann die Person ja immer noch sagen, nein, das möchte ich nicht oder nein, das möchte ich nicht mit dir. Und vielleicht dann auch angehalten ist zu sagen, vielleicht möchte ich aber mal mit jemandem drüber sprechen. Genau, also ich würde vorschlagen, wenn man mutig ist oder wenn man sagt, ich habe die Kraft und würde das gern anbieten, jemanden, dem das passiert ist, dann einfach fragen.
Mhm. Verändert das Gespräch was für dich? Also verändert es was für dich, darüber zu sprechen? Du hast schon gesagt, dass sich das jetzt eigentlich relativ gut anfühlt.
Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen entlastend. Also ich merke, dadurch, dass wir ja schon im Vorgespräch darüber gesprochen haben, erzähle ich das ja jetzt schon ein zweites Mal, dass es okay ist, darüber zu sprechen. Und dass es ja auch gar nicht darum geht, dass ich irgendwelche Ratschläge will, sondern dass ich das einfach mal von der Seele haben wollte.
Also so ein Gespräch, wie wir es führen, könnten im Grunde auch Freunde oder Verwandte, nahe Verwandte, Menschen, die sich wichtig sind, auch miteinander führen.
Ja, und vielleicht nehmen sie ja auch von deinen Fragen was mit.
Wir haben ja diese schöne letzte Frage, da sind wir jetzt schon angelangt. Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir für mich persönlich, dass die Beziehungen in meiner Familie so bleiben, wie sie sind. Und die sind eng. Auch die zu meinen Freunden. Dass ich habe tolle Freunde und tolle Beziehungen. Und ich rate den Menschen da draußen, viel mehr den Menschen, die sie lieb haben, zu sagen, dass sie sie lieb haben. Weil man weiß nie. Also das ist so ein flapsiger Satz zu sagen, ja, morgen kann alles vorbei sein, aber so kann es halt sein. Und dann bist du froh, wenn du jemandem gesagt hast, dass du ihn lieb hast. Oder ihm was anderes sagst, keine Ahnung, dass er ein schönes Lächeln hat. Oder dass du den Kuchen besonders gern magst. Also vielleicht einfach mal ein paar mehr Komplimente verteilen. Ja, das wünsche ich mir.
Nachdem ich die Mikros ausgestellt habe, frage ich Madeleine, ob ich sie nach diesem emotionalen und auch intimen Gespräch in den Arm nehmen darf. Wenn du den Podcast bis hierhin gehört hast, hast auch du dir ein Kompliment verdient. Denn das war definitiv keine leicht verdauliche Folge. Besonders nicht, wenn man einen eigenen Verlust im Hinterkopf hat. Und jetzt versuche ich es nochmal mit einem Aufruf für eine der nächsten Folgen. Ich würde gerne mit einem Paar ins Gespräch kommen, das es geschafft hat, nachdem einer fremdgegangen ist, wieder Vertrauen zueinander aufzubauen. Wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter tabubruch@mdr.de. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In dem Podcast Die Frage spricht Host Lisa Sophie mit Menschen über die schwierigsten und emotionalsten Momente in ihrem Leben. Zum Beispiel mit Alex, der mit 13 Jahren in die Fänge von Rechtsradikalen gerät und sich immer mehr radikalisiert. Schließlich organisiert er sogar selbst Neonazi-Demos und hält als sogenannter Hitler von Köln Hetzreden. Wie konnte es so weit kommen und wie hat er es wieder rausgeschafft? Zu den Antworten auf unbequeme Fragen liefert der Podcast Die Frage außerdem hintergründiges Wissen und erklärt Zusammenhänge. Wir verlinken euch den Kanal in den Shownotes.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.